Herzlich willkommen bei
«Zicht und Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 197 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Am Domagoj Belancic.
Hallo.
Und am Luca Fontana.
Hallo.
Nachdem ich zuerst gemeint habe, wir haben heute vielleicht wieder so eine dünne Folge, habe ich das Gefühl, es ist immer dicker und speckiger geworden. Es ist richtig, immer mehr Fleisch im Knochen. Es ist richtig, sie hat sich selber gemästet. Es erwartet euch etwas Gutes heute, ich kann es euch sagen.
Unsere Weihnachtsgans von der
ja, Podcast. Wirklich. Die schlachten wir, es gibt mehrmals eine Weihnachtsgans. Ja, genau, bevor ich überhaupt das Programm erzähle, noch kurze Ankündigung. Wir haben ja demnächst, eben genau in 3 Folgen, ist unsere Jubiläumsfolge, die 200. Und für das haben wir ja verschiedene Sachen geplant. Und ihr könnt auch wieder Sachen gewinnen, wie wir das letztes Mal auch schon gemacht haben. Und fürs eine müsst ihr dann einfach dort zulassen und mitmachen und raten, dann könnt ihr dort dann etwas gewinnen. Und fürs andere Gewinnspiel müsst ihr ein bisschen aktiver werden. Dann brauchen wir eure Inputs. Wir haben nämlich uns Aufgaben aus der Hölle auferlegt. Und was ihr jetzt machen könnt, sind die Übergänge, die lustigen Überleitungen, die ich manchmal mache, die manchmal lustig sind, mal gut, mal schlecht. Das könnt ihr zeigen, was ihr die besser könnt. Ich schreibe dann alles noch in die Show Notes, aber es sind 5 Überleitungen gesucht. Ihr könnt eine machen, ihr könnt 5 machen. Wir nehmen dann einfach die besten. Wenn ihr mehr macht, dann habt ihr auch bessere Chancen zu gewinnen. Und die Überleitungen sind genau von einer Höllenaufgabe zur nächsten. Dort braucht ihr jeweils eine Überleitung und die könnt ihr machen. Und ich sage jetzt kurz, was die Aufgaben sind. Ich, als grosser Tom Cruise-Fan, ich muss ein Gedicht machen, ein Lobeshymne an Tom Cruise. Von dem geht es weiter mit dem Star Wars Holiday Special, wo der Luca schauen darf, das legendäre Schlechte. Oh, genau. Und auch schlecht ist ja angeblich Gollum. Das darf sich der Domi zu Gemüte führen. Und dann der Flo, er darf mit ein paar Paw Patrol Kopfhörer, die ja bekannt sind für ihre gute Audiotechnik, darf er sich eine Oper reinziehen.
2,5 Stunden.
Zweieinhalb Stunden.
Das ist wirklich so, 2,5 Stunden, das ist so Fisher-Price-Level, freue mich.
Das wird toll. Genau, der Samuel wird sich sicher auch freuen. Er darf nämlich als Apple-User darf er auch mal ins andere Gärtchen schauen und für eine Woche oder ein paar Tage, wir schauen dann mal noch, ein Android-Smartphone ausprobieren. Und am Schluss, die Michelle, sie darf sich das Truth Social Netzwerk, also Trumps soziale Netzwerk, muss sie ausprobieren. Das sind die 6 Aufgaben und zwischen denen gibt es ja dann 5 Übergänge, die könnt ihr machen und könnt uns einfach ein kurzes Audio schicken. Eben, das kann ganz kurz sein. Und wir würden dann auswählen und würden es dann in der 200. Folge auch einspielen. Genau. Könnt ihr mailen an podcast@digitech.ch oder im Discord oder ihr könnt auch mir mailen, wie ihr es möchtet. Genau. Und bitte bis am 29. April, weil wir nehmen die Folge eine Woche früher auf, weil gewisse Herren da innen, wir nennen keine Namen, Florian B. Nein, ich sage es nicht so. Ich sage F. Bodoki. Genau. Die noch in der Ferien sind. Nehmen wir sie eine Woche vorher auf.
Genau. Hast du schon gesagt, was man gewinnen kann? Kann man etwas gewinnen?
Genau, ich darf die konkreten Preise noch nicht sagen, aber wir haben wieder verschiedene Partner an Bord, und wo wir die Preise sponsern. Ich weiss noch nicht ganz, ob das lange für alle 6 Preise. Sonst verteilen wir die ein bisschen und den Rest füllen wir dann mit Gutscheinen auf. Wir schauen noch. Aber es gibt sicher coole Sachen zu gewinnen. Auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir noch einen anderen Hinweis. Am Samstag ist noch das Playground-Final. Digitech Playground. Die 12. Ausgabe. Und ja, Tommy, was erwartet dort die Leute?
Genau, das grosse Finale von Playground. Und wir spielen Counter-Strike, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Es hat schon 2 Qualifier gegeben, wo sich jetzt insgesamt 4 Teams für das Finale qualifiziert haben. Es wird wie immer das Pro-Finale geben und das Grümpi-Finale. Also das Pro-Finale, wo die besseren Teams mitspielen, und das Grümpi-Finale, wo die schlechteren Teams mitspielen. Der Stream startet am 12. Und am 4.12. geht es los mit dem Pro-Finale und am... mit dem Grümpi-Finale natürlich. Zuerst mit dem Grümpi und das grosse Highlight. Das Pro-Finale ist dann am 4.04. Und moderiert wird das Ganze vom Simon Balisa, unter anderem. Also, wenn ihr ihn mal wieder hören wollt, dann schaltet den ein. Unser Counter-Strike-Experte, Aficionado Simon Balisa, wird da dabei sein.
Es hat dann auch noch einen Experten. Auch noch.
Einen richtigen.
Einen richtigen Experten.
Seine Expertise hat man auch gesehen, wo wir am, wir haben am Montag gegen auch das Team von My Insanity, das auch im Finale stand, haben wir gespielt. Und ich finde, wir haben uns besser geschlagen, als ich gedacht habe. Aber wir haben gleich nur eine Runde gewonnen. Aber hey, eine Runde haben wir gewonnen.
Ein Sieg für die Ehre, genau.
Wir sagen nicht, in welcher mit Apps Handicaps gegeben hat für die anderen oder nicht.
Ich kann mich outen, warum der zweite Sieg nicht geholt haben. Also, es hat ja eine Runde gegeben, wo wir sehr überraschend gewonnen hatten, wo wir auch mit ausgeglichenen Waffen angetreten sind und wir tatsächlich wie durch ein Wunder die anderen alle abgeschossen haben. Dummerweise haben sie die Bombe schon platziert. Und ich habe sie verzweifelt gesucht, aber habe sie nicht rechtzeitig gefunden vor der Detonation. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, gell? Wenn du darauf zuläufst, wird das natürlich lauter. Und ich hätte die schon gefunden, aber der Ball hat mir einfach ins Ohr reingekriegt.
Liegt am links, liegt am Boden links. Das andere links, meins links, nicht deins, rechts.
Und ich habe einfach das auch, dann habe ich das Gepiepen nicht gehört. Und das war, ja.
Das Simon war hat sich auch ständig beschwert über die fehlende Taktik, hat aber nie Anstalten gemacht, irgendwelche Tipps zu geben oder irgend so. Aber vielleicht haben wir das auch nicht so geschickt gemacht, weil die vom anderen Team, der eine, die war ja in unserem Call drin, darum ich weiss es nicht, wie gut da ein taktisch funktioniert hätte. Das ist nicht so, das ist nicht alles ganz
ja, gut. Also die wären auch nicht auf das angewiesen gewesen.
Nein, also sie haben auch mit angezogener Handbremse gespielt, zeitweise, das muss man auch ganz klar sagen. Zum Beispiel der, der einfach hinter mir gestanden ist, ich habe ihn nicht bemerkt und einfach nichts gemacht hat und einfach gewartet hat. Und dann habe ich mich gedreht, aber dann habe ich ihn mit dem Handy drauf, ich glaube, mit dem hat er nicht ganz geil.
Sie sind irgendwie selber auf den Taser, der in einer langweiligen Situation so schwätzig war.
Ja. Es war lustig, es war jedenfalls lustig. Gut, komm, also dann erzähle ich euch doch noch, was euch in dieser Folge erwartet. Wir reden in den News überraschend über eine neue Netflix-Preiserhöhung, die wir auch gerade vorher erst davor erfahren haben. Das haben wir aber noch einbauen. Dann gibt es nochmal eine Preiserhöhung und noch ein paar andere Sachen bei Sky. Dann gibt es neue Features, vielleicht bei Spotify, das Hi-Res, vielleicht kommt es endlich. Und dann reden wir über die Stop Killing Games-Initiative, die versucht, Publisher und so dazu zu zwingen, dass sie Games nicht immer sterben lassen. Dann im Big Screen reden wir auch ein bisschen über Fallout. Dort haben wir dazu sonst noch den exklusiven, oder den, wo wir noch mehr darüber reden, in der Spoilerfabrik. Das tun wir dann nachher nochmal drauf eingehen. Und in der Spielecke über Children of the Sun und über Fallouts. In Mehrzahl. Über Fallout Games reden wir. Aber wir fangen da mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, es war ja schon lange der gleiche Preis bei Netflix. Und jetzt haben sie gefunden, wir machen mal wieder teurer, sagen aber niemandem etwas davon. Und es ist alles ganz komisch. Wir haben das wirklich jetzt auch erst gerade vorher erfahren, aber wir haben es kurz überprüft und das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Aber Luca, was ist da genau passiert?
Ja, genau. Also es hat mich total aus dem Nichts getroffen. Der Flo hat mir einen Link geschickt vom Blick und der Blick behauptet, seit dem 12. April, also doch jetzt schon seit bald einer Woche, hätte Netflix die Preise erhöht. Und zwar das Basisabo, das vorher 11.90 Franken gekostet hat, kostet jetzt neu 12.90 Franken. Standardabo kostet neu 20.90 Franken und das Premium-Abo, das, wo quasi alle die beste Qualität und 4 Streams und überhaupt und alles drin ist, das kostet nicht mehr 24.90 Franken, sondern 27.90 Franken, also dort 3 Franken mehr. Und das Krasse für mich war wirklich im ersten Moment so, hä, wieso weiss ich das nicht, warum habe ich davon nichts erfahren? Dann bin ich eben wirklich, das haben wir jetzt gerade Minuten vor dieser Aufnahme gemacht, aber es ist uns jetzt doch zu wichtig gewesen, um das übergehen und einfach erst in einer Woche zu erzählen. Darum klingt das jetzt vielleicht alles ein bisschen so zusammengewurschtelt. Aber ich bin nachher darauf gegangen, nochmal auf den Blickartikel schauen, wer zitiert Blick. Blick zitiert moneyland.ch und zwar, ja, das ist doch nicht, also das ist eine wichtige Quelle, also es ist nicht einfach irgendeine Trust Quelle, oder? Ja. Sondern das ist doch sehr wichtig. Dort hat Ralf Beiler geschrieben, dass tatsächlich dem so ist, die Preiserhöhungen, und dass sie sowohl für bestehende Kunden als auch für neue Kunden gilt. Also beziehungsweise, oder ich hätte es umgekehrt sollen sagen, nicht nur für neue Kunden, sondern das Krasse auch für bestehende Kunden. Was ich wahnsinnig krass finde. Wir haben das erst gerade vor kurzem gehabt, wo wir es mit Amazon Prime über Amazon Prime geredet haben, wo halt ein Streamingdienst ist, der im EU-Raum tätig ist. Aber dort haben wir es auch davon gehabt, dass Amazon ein Problem hat, mit seinen Preiserhöhungen die durchzudrücken, weil sie ihre Kundinnen und Kunden offenbar nicht genug transparent darüber informiert haben. Aber immerhin haben sie sie irgendwie so halbwegs informiert. Netflix im Gegensatz hat noch gar nichts gemacht. Also Netflix selber hat die Preiserhöhungen nie durchgegeben. Jedenfalls nicht seinen bestehenden Kunden. Ich sehe auch im Netflix-Presseportal steht nichts von einer Preiserhöhung. In meiner eigenen Inbox, ich bin ja Kunde sozusagen, mit meiner E-Mail-Adresse ist auch nichts drin. Und das hat mich extrem, wie soll ich sagen, das hat mich einfach wirklich extrem aus dem Konzept gebracht, weil ich dachte dann, hey, dürfen die das überhaupt? Ist das rechtlich überhaupt okay? Einen Vertrag einfach einseitig so anzupassen und nichts zu sagen. Ich bin dann in meiner Kontoinstellung nochmal schauen, okay, was habe ich jetzt genau für einen Preis? Und dort muss ich sagen, der Preis von meinem jetzigen Abo, ich habe ein Premium-Abo, ist immer noch 24.90 Franken. Also der hat sich nicht verändert. Ich sehe aber, wenn ich ihn würde jetzt ändern, mein Abo, wenn ich würde downgrade auf Standard oder Basis, dort sind tatsächlich die neuen Preise drin. Und der Flo ist vorher auch noch mal schauen, als nicht eingeloggter Kunde. Da kommst du bei Netflix auf quasi die Fact-Seite, also auf die Informationen, und dort siehst du dann die Preise der Abos, und also wenn man quasi nicht eingeloggt ist und dann drauf geht, dann sieht man dort tatsächlich die neuen Preise auch fürs Premium-Abo, 27.90 Franken.
Du siehst aber jetzt nicht, genau, du weißt jetzt nicht, ob es bei dir Ende Monat oder so den Preis ändert.
Genau, ja. Genau, oder? Das ist jetzt genau die Frage, die ich da nicht beantworten kann, weil die Frage ist jetzt, also meine Frage ist, gilt das wirklich schon auch für bestehende Kunden? Beziehungsweise ist das jetzt meine Rechnungsperiode, die einfach nur läuft, wo 24.90 Franken ist, und dann die nächste Rechnungsperiode, die bei mir in etwa einer Woche anfängt, wird es dann einfach wortlos aufgesetzt oder nicht? Wenn dem so wäre, dann wäre das, finde ich, ein mega Skandal. Also ich bin putzhässig.
Also ist das ein Monatsabo in dem Fall?
Ich zahle.
Kannst du ja nichts anderes haben.
Gibt es bei Netflix nur Monat?
Nein.
Ah, okay.
Nur Monat.
Ah, okay.
Oder meint ihr
zumindest? Ja, in nur Monat. Nur Monat. Ach, kannst du nur pro Monat zahlen. Vielleicht hat es das früher mal gegeben, aber es ist jetzt nur pro Monat.
Okay.
Und das fände ich, und ich bin so erschüttert gewesen. Ich habe nur gefunden, rechtlich. Wie sieht das überhaupt rechtlich aus?
Voll. Ich glaube, sie müssen die Gelegenheit geben, zu künden, vor so einer Preisanpassung, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt, also ich bin kein Rechtsexperte, soweit ich die Texte durchgelesen habe, ist das eigentlich aber Usus, dass man natürlich den Kundinnen und Kunden vor so einer einseitigen Vertragsänderung Gelegenheit gibt. Ich bin dann, was ich aber auch gesehen habe, überall heisst, ja, was steht in den Nutzungsbedingungen? Behaltet sich Netflix quasi das Recht vor oder nicht? Oder beziehungsweise wäre das dann überhaupt stärker, als was auch immer das eigentliche Recht wäre? In den Nutzungsbedingungen selber schreibt Netflix aber auch unter Paragraph 3.5 Änderungen am Preis und Abo. Unser Abonnementangebot und die Preise für den Netflix-Dienst können sich gelegentlich ändern. Fair enough. Wir informieren Sie über alle Preisänderungen beziehungsweise über alle Änderungen an Ihrem Abonnement mindestens einen Monat vor deren Inkrafttreten. Wenn Sie die Preisänderungen oder die Änderungen Ihres Abonnements nicht annehmen möchten, können Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen, bevor diese Änderungen in Kraft treten. Also in den Nutzungsbedingungen selber sagt Netflix, wir würden euch informieren, wenn wir eure Preise erhöhen würden, und zwar mindestens einen Monat, bevor es passiert. Jetzt kann man sagen, natürlich eben, ich zahle tatsächlich im Moment noch laut meinen Kontoangaben den normalen Preis. In dem Sinn hat Netflix noch nichts gemacht, was sie nicht in den Nutzungsbedingungen versprochen haben. Aber,
ausser mit dem Monat, oder?
Ja, ausser mit dem Monat. Eben, das kommt jetzt darauf an. Wie lange bleibt mit dem Preis 24,90? Wenn sie jetzt nächste Woche die neue Periode mit 27,90 anfängt, ja, dann fuck you, Netflix. Also dann ist der Monat also sowas von nicht eingehalten, oder?
Genau, die Frage ist, ob das stimmt, was Moneyland schreibt. Das ist sicher das Krasseste. Mhm. Aber selbst sonst finde ich es schon extrem, dass sie die jetzt schon wieder einen Preis... Zwei Sachen. Dass sie schon wieder eine Preiserhöhung haben. Mhm. Weil die letzte in der Schweiz ist doch auch erst ein Jahr her oder so. Mhm. Und dass man gar nichts
gefühlt davon gelesen weniger.
Hat. Oder weniger sogar.
Ich weiß es nicht. Ich sage gefühlt.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, es ist nicht lange her.
Ja.
Ja, also, aber da bin ich recht gespannt, beim Luca auf der Kreditkarte, dort, dass noch 3 Franken nur geht.
Hey, also es wäre wirklich, also ich fände das also wirklich skandalös. Ich fände das ein riesen Skandal. Ich wollte jetzt noch nicht das schreien, dass das, also ich wollte jetzt Netflix noch nicht beschuldigen, weil ich habe sie noch nicht, sie haben in dem Sinne noch nicht gemacht, was gegen dem spricht, aber also ja, Moneyland ist wirklich nicht, Moneyland.ch und der Ralf Beierlich, das sind wirklich nicht Nonsensquellen. Also
nein, das ist schon sehr seriös, ja.
Genau, also wenn er das so schreibt, dass das auch für bestehende Kunden gilt, dann tendiere ich dazu, ihm das zu glauben. Aber das wäre ein riesen Skandal, finde ich, von Seiten Netflix. Also ich bin völlig empört und ja, sorry, dass ich das jetzt nicht irgendwie ein bisschen gestaffelter und strukturierter zusammengebracht habe. Das ist wirklich gerade kurz vorher.
Nächste Woche kannst du das Update geben, wenn die
Emotionen kochen.
Ja, eben im Zweifel für den Angeklagten, aber es ist ja auch so, meistens kommunizieren sie es ja schon, weil es dann auch noch irgendeine so eine fadenscheinige Begründung hat, warum sie teurer werden müssen. Und das fällt ja da jetzt auch. Darum, es ist schon ein bisschen komisch, auf jeden Fall. Ja, du, wir werden es sehen. Jemand, der es besser kommuniziert hat, aber auch nicht alles ganz klar, ist Sky, ein anderer Streaming-Anbieter. Und was ist dort genau anders und teurer geworden, Flo?
Also dort ist natürlich nicht teurer geworden, in Anführungszeichen, weil es sind ja komplett andere Abos.
Das ist ein guter Trick.
Also im E-Mail, wo ich bekommen habe von Sky, ist sogar gestanden, sie sind günstiger geworden.
Ja, ja.
Also, aber das habe ich nicht verstanden, wie die Rechnung funktioniert.
Es gibt immer irgendeine Kuhart, wie sie das nachher begründen können. Also kurz und gut. Die Cinema und Entertainment, das verschwindet, die Abos. Und neu heissen die 3 Preispläne Sky Show Light, Sky Show Standard und Sky Show Premium. Also man kann es auch auf Deutsch aussprechen, aber man ist halt dann nicht so cool wie ich. Und Standard ist eigentlich das Entertainment, Premium ist vorher Cinema und Entertainment gewesen und Light ist etwas komplett Neues. Und die kostet 12,90, 17,90 und 24,90 im Monat. Und haben logischerweise unterschiedliche Features. Interessant ist, Sky Show Lite kommt mit Werbeunterbrechungen. Und ich habe dann dort nachgefragt, wie es genau aussieht mit den Werbungen. Und sie haben halt gesagt, ja, also es sowohl vor dem Start von einer Serie oder von einem Film, als auch währenddessen kann Werbung ausgespielt werden. Wie viel und wie lang, so pro Stunde oder so, das können sie nicht sagen, weil es variabel sei. Also das ist God knows, oder? Genau. Und ansonsten sind sich das Premium und Light inhaltlich relativ ähnlich. Technisch hat es ein paar Unterschiede. Standard hat 1080p, Light hat nur 720p.
720p?
Ja.
Tommy ist entsetzt.
Ja, das kannst du also nicht machen, ernsthaft anbieten, ja. Für was? 12,90? Also
12,90, genau. Und halt auch nur ein Stream gleichzeitig und nicht 2.
Ja, gut,
und kein Gerät mit Offline, wie du gerade
dies da vorne hast. 720p.
Genau. Und beim Premium hast du halt was dort nebst der Serie und Fernsehfilm und Dokus noch dazukommt, sind Hollywood Blockbusters und die Sky Cinema Films. Und dort heisst es A, es war die audiotief unterstützt bis zu 5.1 und beim Video bis zu 4K. Aber auch dort kann mir Sky nicht so genau sagen, was denn in 4K angeboten wird und was nicht. Das soll ich im Katalog nachschauen.
Ja gut, das ist bei Netflix glaube ich schon auch so, ja. Oder? Wenn du jetzt das teuerste Abo hast, hast du auch nicht alles genau. 4K, oder?
Aber nein, ja. Nein, klar, nein. Aber es ist halt dann schon, wenn es vor allem um die Qualität geht und so. Und das ist ja schon ein Unterschied von 7 Stutz im Monat, oder? Und wenn du dann irgendwie feststellst, dass halt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach, bis 95% dann gleich nur in Full HD ist dann, und dann nicht unbedingt die Hollywood-Blockbusters.
Aha, ja, eh. Also ich finde das ist. Ich weiß nicht, wie findet ihr das Angebot? Eben 24 Stutz ist ja schon relativ steil, ist jetzt nur der gleiche Preis wie der Lukas Ampers ist Netflix.
Ja,
stimmt.
Kommt man ähnlich viel über.
Im Fall, ich finde, qualitativ hat Sky schon enorm recht eine geile Bibliothek. Immer ist wieder
halt vor allem mal auf, gegen HBO, muss man ehrlich sagen.
Genau, oder? Also Sky hat ein paar Sky Originals auch, aber Sky lebt im Moment vor allem von HBO. Und das ist natürlich ein Riesen. Also jetzt geht es dann House of the Dragon wieder los und so. Das sind natürlich Riesenmarken. The Last of Us, Burmejahr. Da werden überall wieder Plakate auch zu sehen sein. Von dort hat Sky, finde ich, schon eine coole Bibliothek. 24,90 halt die gleich wie Netflix. Ich muss sagen, das App-Erlebnis selber ist nicht ganz so rund wie Netflix. Funktioniert viel besser und runder. Und eben das Angebot an sonst. Ich meinte, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass wirklich das meiste, was Serien betrifft, ob das jetzt HBO oder Eigenproduktionen sind, ist tatsächlich eben nicht UHD. Oder es ist.
Also wenn, dann Upscale.
Oder wenn, dann. Ja, aber es ist nicht wie bei Netflix, oder, wo du fast alles in Dolby Vision und Dolby Atmos bekommst, was auf Netflix ist. Es ist wirklich nur, wenn die etwas lizenziert haben, wo es eine HD ist. Und selbst dort hat es noch ein paar UHD-Sachen. Wenigstens UHD. Aber sonst ihre eigenen Produktionen sind ja alle Dolby Vision, Dolby Atmos. Das ist alles, teilweise sogar IMAX und so. Also dort hast du alles dabei. Disney auch übrigens und so. Also darum finde ich, 24,90 bei Sky ist ein steiler Einstieg.
Ja, und eben das Werbeabo, wo nur 27p ist und du weißt nicht, wie viel Werbung.
Finde ich nicht. Genau. Und dann kommt noch eine kleine lustige Anekdote. Das gilt ab dem 27. Mai, die neue Preis. Und dann haben sie wirklich gesagt, so, sie geben so einen Loyalitätsbonus. Also wenn du mehr als 6 Monate ununterbrochen Kunde gewesen bist, dann kriegst du es noch ein bisschen billiger. Und das sind jeweils, jetzt muss ich es nochmal nachschauen, das sind jeweils 2 Franken bzw. 4 Franken weniger beim Premium und 2 Franken weniger im Monat bei den anderen beiden Abos. Aber den Loyalitätsbonus bekommst du auch, wenn du jetzt noch so ein Abo abschließt.
Mhm. Also das gilt, du, wenn als jetzt bestehender Kunde kannst du auch schon vom Loyalitätsbonus
profitieren. Genau, aber dann schreiben sie oben drüber noch so, wenn du mehr als 6 Monate schon Kunde bist oder auch wenn du jetzt noch Kunde bist. Also es macht wie gar keinen Sinn. Es ist so, okay. aber ja, immerhin. Und was vielleicht noch wichtig ist, der Cinema-Mode, also das Cinema-Abo, das bisher 99 gekostet hat, das wird für Bestandskunden noch weitergeführt. Wie lange weiß man nicht und das kostet dann auch 99, aber das bleibt. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen.
Hast du ja keinen Durchblick mehr. Ich finde Abos mit Zusatzabos und hey, schieß mich
ja, drauf. Und dann noch Paid-Account-Sharing und so kommt auch noch dazu. Ja. Viel Spaß beim Aufbröseln.
Hi, Caramba. Da können wir schon Batzeli zusammen über das Jahr.
Ja, definitiv.
Ich muss aber sagen, die Idee vom Loyalitätsbonus finde ich löblich.
Das finde ich auch cool, ja.
Ja.
Endlich mal etwas für bestehende Kunden. Ja. Sonst ist doch immer neue Kundenakquirierung. Hast immer das Gefühl, so, ja, so, neue Kunden sind einem immer mehr wert. Egal bei was. Handy-Abo, Smartphone-Abo, Streaming-Dienst. Finde ich schön, wird auch mal Loyalität belohnt.
Jawohl. Ja gut, kommt dann zum nächsten, das habe ich auch gelesen, in Verbindung mit einem Abo, nämlich, und etwas so, ich habe das Gefühl, seit Jahren redet man von dem, und Spotify Hi-Res. Und Flo, kommt es jetzt endlich?
Vielleicht.
Herrlich. Gut, next.
das meiste brauchte Wort im Zusammenhang mit dem BSC IB wäre die Hip-Hop-Crew Figelo, die kennt egal, nur kurz reingestreut, vielleicht. Nein, also es ist so, es gibt seit x Jahren wirklich, wer weiss man schon über das, und dann hat es mal geheissen, es gibt irgendetwas, das heisst dann Lossless, dann heisst Spotify Super Premium und so. Und der neueste Gag ist jetzt, es soll Music Pro heissen. Und der Chris Walsh von The Verge hat einerseits in einem Code, also Backend, im Entwicklercode, hat er dort so Spuren gefunden, dass es ein neues Abo soll geben. Und im Sinn, also Screenshots, beziehungsweise ihm ist das angezeigt worden, dass du bei den Qualitätseinstellungen noch eine Stufe höher kannst gehen, weil Spotify ist ja da ein bisschen intransparent eigentlich in der App selber. Es heisst nur Qualität gut, Qualität super, Qualität mediocre und so, aber du weißt nie genau so, wie viel Kilohertz sind das, wie ist Bit-Tiefe, wie weiss man nicht so genau. Und jetzt gibt es offenbar also in einer Beta oder in einem Experimental oder ich weiß auch nicht, woher er das hat, gibt es jetzt also Lossless Flag Option mit 24 Bit und 1100 Kilobit pro Sekunde. Cobbett ist. Aber eben, wie gesagt, also es, die sind ja sicher nicht gefaked, weil das ist ein namhafter Tech-Journalist von The Verge. Ich glaube ihm das auch. Aber wenn das kommt und was das kostet, das weiß man nicht, weil man weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass Spotify darum so lange zögert, weil sie dort wollen sie noch ein paar Franken raussqueezen, oder? Das ist nicht einfach so per Standard. Und sie wollen es eben auch als gesonderes Abo verkaufen. Sie wollen nicht einfach nur eine teurere Version machen, weil sie dann einfach das Gefühl haben, das benutzen dann weniger Leute oder keine Ahnung. Also, ja.
Also meinst du ein zusätzliches Abo, oder wie?
Also, ja. Also das ist das Gerücht, das ist unbestätigt, aber es ist...
Also wie zusätzlich das zu deinem Abo nochmal ein Abo musst, oder wie?
Nein, einfach einen anderen Preisplan.
Genau, ein teures Abo, genau, so hätte ich es mir jetzt auch nicht unbedingt vorgestellt, aber es wundert mich jetzt nicht, ja. Was gibt's denn, es gibt einfach ein Abo, fertig, oder? Klar, im Familienplan, also Familienabos ja. Und so, aber sonst gibt es einfach eine Art Abo, oder?
Es gibt eine Art von Abo, du kannst, entweder bist du Free-User und dann hast du ja sehr viele Features nicht, also ich finde, ehrlich gesagt, Spotify unbenutzbar als Free-User, außer du bist halt so ein Mensch, der sagt, oh, meine Lieblingsmusik, ich höre einfach ein bisschen Radio, das ist so das. Und sonst gibt es einfach...
Der Pöbel.
Ja, also wirklich so. Was los ist so für Musik? Radio Swiss Pop. Okay, also du hörst Gang aus den Augen. Jedenfalls. es gibt einfach eine Art von Abo, aber es gibt halt dann die Familienversion von kostet mittlerweile 22,90, 24,90. Also da gibt es ja dann
22,
auch nochmal...
22,95.
22,95, danke, Luca. Und auch dort ist ja nochmal schon Ding im Umlauf, Gerücht über eine Preiserhöhung im Umlauf.
Ach, natürlich.
Und dann gibt es noch die Studentenversion, also wenn du eingeschrieben bist an einer Uni, das musst du auch nachweisen, dann bekommst du es billiger. Aber das gibt es das. Und, und es hat in der Vergangenheit auch schon Gerüchte gegeben, dass es ein Hörbuch-Abo soll geben oder ein Podcast-Abo und so. Aber Spotify sagt gar nichts. Nur, man kann jetzt davon ausgehen, dass das Lossless-Flag, wie Lossless das denn ist, weiß man nicht, aber das wird ziemlich sicher kommen.
Was ist der aktuell, wenn man Lossless will, was ist der beste Anbieter? Ist es immer noch ein Tidal? Ist doch irgendwie so ein Nonplusultra? Ist es immer noch so?
Ja. Dort ist halt etwas anderes mit dem Katalog, oder?
Ja.
Dort ist halt, je nachdem, wenn du sehr nischige Musik hörst oder grundsätzlich sehr kleine Bands hast und so, die findest du dann halt dort vielleicht nicht unbedingt.
Ja, das hat mich wundern, das kommt. Das
aber ist es ist, also wenn du, vielleicht kannst du das ja auch noch in die Shownotes rein, ich lebe viel noch, ich kann dir mal den Link schicken von den Screenshots, die der Chris Welsh gepostet hat.
Ja, das ist gut, können wir auch verlinken.
Ja.
Ja gut, dann mal schauen, ob das endlich kommt und ob es dann die Leute auch tatsächlich wollen. Dann haben wir noch eine letzte News und dort geht es um die Stop Killing Games Initiative. Und das habe ich eben auch noch recht interessant gefunden. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach darüber berichtet, dass Games plötzlich eingestellt werden. Also sagen es Online-Games, die es plötzlich nicht mehr gibt, oder einfach Games, die du nicht mehr kaufen kannst, oder Stores, die offline genommen werden, eben Xbox 360 oder der Wii U Store oder 3DS oder PlayStation Vita und so. Und das ist immer ein ewiges Thema. Und jetzt hat ein YouTuber, der Ross Scott hat eine Initiative gestartet, um das eben zu verhindern. Und der Auslöser war The Crew, das Renngame von Ubisoft, haben sie im Dezember angekündigt, dass das aus deiner Bibliothek entfernt wird. Also auch wenn du das hast, dann, und die ersten haben offenbar wirklich schon die Meldung, dass sie nicht mehr Zugriff haben auf das. Ich habe noch kurz getestet. Bei mir ist das noch rum und ich kann es auch runterladen. Es heisst aber im April wird es langsam abgestellt. Von dem her, das kann mich einfach noch nicht getroffen haben.
Also und du kaufst etwas, gibst Geld aus, hast sie dir in der Bibliothek und der Publisher fängt dann, nö, jetzt nehmen wir das wieder raus. Genau.
Und meistens ist es eben so, dass du Games einfach nicht mehr kaufen kannst. Oder? So Beispiel gibt es eigentlich viel so, ich habe es irgendwo aufgeschrieben gehabt. Spec Ops The Line, Battlefield, Bad Company, Blur, Driver, Marvel Ultimate Alliance. Es gibt mega viele Games, oder? Wo einfach die Liste, sagt man im Englischen, oder? Die sind dann einfach nicht mehr rum. Mhm. Aber wenn du sie hast, kannst du sie gleich spielen. Der Online-Modus wird einfach nicht mehr gehen.
Oder und es gibt wahrscheinlich keine Updates und keine Ahnung was
genau. mehr. Das sowieso nicht, genau. Aber immerhin kannst du noch spielen. Und dann gibt es natürlich aber auch Settings, die wirklich einfach unspielbar sind. Eben wie The Crew, da kannst du dann einfach... Das ist schon ein extremes Beispiel, weil das ist vor allem mehrheitlich ein Singleplayer-Spiel. Mhm. Aber es ist halt, wie du sagst, mit so einem Online-Zwang, oder? Und weil es vermutlich halt nicht mehr viel spielt, haben sie es jetzt einfach abgestellt.
Und es ist nicht irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe gewesen, wieso das jetzt aus der Bibliothek entfernen? Oder ist es wirklich nur...
Ich glaube nicht, weil bei Spec Ops The Line ist das der Grund
aber gewesen, genau, warum es nicht
verkauft wird. Ja, voll, aber ja. Du kannst ja noch spielen, oder?
Ja, weil genau.
Für dich ist die Lizenz... Weil das ist oft der Grund, gerade bei so Sachen, wo Musik drin haben oder irgendwie Abbilder von Personen. Die Lizenzen laufen oft genau. ab, oder? Und darum, das war bei Tony Hawk zum Beispiel auch so gewesen. Aber eben, wenn du es nur du für dich spielst, sollte es in der Regel keine Rolle spielen, oder? Und eben, es gibt da so viele Sachen wie ich meine, Age of Empires Online, das kannst du bei einem spielen. Scott Pilgrim vs. The World hat es mega lange nicht gegeben. Das hat es jetzt, glaube ich, vor einem Jahr haben sie das wieder eingeführt, das Game. Aber das ist einfach so ein Pixel-Beat'em-up-Game gewesen. Das war einfach weg gewesen. Und das glaube ich, wirklich nicht mehr können spielen. Oder eben City of Heroes, so ein MMO oder Matrix Online, Star Wars Galaxy, Rumbleverse, so ein Wrestling-Game, glaube vor einem Jahr rausgekommen. Kannst du nicht mehr spielen. Genau. Die gibt es dann wirklich gar nicht mehr. Und eben die Initiative, die heisst Stop Killing Games, die gehst auf die Webseite und sie suchen einfach möglichst viel Unterstützung. Du kannst dich dort melden und es gibt dann Links, wo du dich bei deinem Land melden kannst. Die Schweiz ist nicht separat aufgeführt. Bei Deutschland und so steht dann da, kannst du dich bei dem Konsumentenschutz melden. Es hat dann eine ausführliche, detaillierte Anleitung, wie du was musst machen, um dich beim entsprechenden Repräsentanten melden. Wenn du es aus der Schweiz machen willst, musst du dich einfach bei, wie die meisten, bei Signal Conso melden. Das ist ein französischer Konsumentenschutz, weil Ubisoft hat den Hauptsitz in Paris, also in Frankreich, und darum versucht man, dort Druck auszuüben, weil Frankreich hat auch relativ starke Gesetze so zum Konsumentenschutz. Und darum hofft man, dass man dort Änderungen bewirken kann. Weil in den USA ist das eben offenbar mehrheitlich schon geregelt, hat zumindest der YouTuber gesagt. Mhm. Das heisst, dort ist es relativ schwierig, das zu ändern. Und die Publisher dürfen das dort offenbar einfach machen. Und ja, sie hoffen einfach, dass jetzt dass eine Lösung gibt. Weißt, das Ziel sage ich nicht, dass die Games ewig weitergeführt werden. Das will ja gar niemand. Das ist ja irgendwie auch logisch, oder? Wenn du musst nicht Server hosten, wenn niemand spielt. Aber, und da bin ich eben auch völlig einverstanden, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass du, und dann musst du halt eben vielleicht daran denken, wenn du das verdammte Game entwickelst, dass wenn es dann mal nicht mehr unterstützt wird, irgendwie muss es doch einfach für dich möglich sein, das offline weiterzuspielen. Oder, wenn es so ein Online-Game ist, ja, ich finde, dann solltest du es halt irgendwie so machen, dass die Leute einen eigenen Server machen können.
Aber also, die Initiative die richtet sich konkret auf Fälle, was dir aus der Bibliothek wieder weggenommen wird oder allgemein auf Games, wo nicht delistet sind oder nicht mehr spielbar sind?
Ja, generell, ja.
Generell,
das ist jetzt, ja, genau, das ist jetzt der Aufhänger, aber sie möchten wirklich, dass Publisher einfach nicht mehr können, immer Games sozusagen sterben lassen.
Ja.
Oder? Also genau, wenn du sie weiterhin in der Bibliothek hast, das ist sicher sekundär für sie. Und da geht es weniger, oder? Weil dann, du kannst sie zwar nicht mehr kaufen, was für Games-Archivierung sicher auch schlecht ist, aber dann, sie sind ja dann vorhanden und dann, mal, dann kannst du sie auch gut archivieren, oder?
Ja.
Also das ist einfach schade für jeden, der es neu, wo es auch wieder mal möchte spielen, der hat halt Pech gehabt, oder? Das ist schon ein bisschen seich. Nein, genau, aber so wie ich das gelesen habe, einen geht es primär darum, dass einfach Games sind einfach dürfen vor der, einfach verschwinden, oder? Mhm.
Aussterben,
und,
ja.
Ja, genau. Und ja, mal schauen eben, also die machen jetzt das und mal schauen, wie viel Druck du da kannst ausüben, wenn du da die ganzen Politiker und so anschreibst und den Konsumentenschutz. Ich meine, möglich ist es schon, Frankreich, aber ich habe das Gefühl, die klagen damals noch relativ schnell gegen die Unternehmen und ich habe das Gefühl, Ubisoft hat jetzt schon irgendwelche Klagen am Laufen.
Wahrscheinlich.
Und dann hat es noch etwas anderes Interessantes gegeben im Zusammenhang. Microsoft hat, dort ist auch etwas rausgekommen, das haben sie noch nicht offiziell gesagt, aber verschiedene Seiten haben sozusagen jetzt interne Schreiben bekommen. Und Sarah Bond, Präsidentin von Xbox, das verwirrt mich übrigens. Sie ist Präsidentin von Xbox und der Phil Spencer ist der CEO.
CEO of Gaming ist der.
Ja, aber irgendwie. Ja.
Es ist wirklich komisch, ja.
Bisschen verwirrend. Aber ja, sie ist Präsidentin von Xbox und sie hat dort kommuniziert, dass wir. Sie haben das Team und stellen das Team zusammen, das sich damit beschäftigt, aktuelle Games, also ihre gesamte Bibliothek konnte, also genau, so die aktuelleren Games, ich glaube, sie meinen nicht mehr Xbox und Xbox 360, dort haben sie ja sehr vieles backwards compatible gemacht. Und vor allem künftige Games, dass man die Zukunft sicher macht, dass eben so Zeugs nicht mehr passieren kann. Also eben auch über Hardware, über Konsolengenerationen hinweg. Und ja, das finde ich geil, oder? Ich finde auch, wenn das Umdenken wird von Anfang an stattfinden, dann...
Zampa.
Das finde ich super, ja. Also wenn Xbox etwas gut gemacht hat in den vergangenen Jahren, dann ist es ihr Einsatz in Bezug auf Rückwärtskompatibilität. Das ist wirklich cool, zum ein bisschen vorgreifen. Ich bin jetzt so wieder Fallout am Spiel, jetzt 3 auf der Xbox Series X. Das ist halt einfach geil. Du kannst eine höhere Auflösung mit mehr FPS spielen und es funktioniert einfach, ein Xbox 360-Spiel. Mhm. Und es ist lustig, du siehst dann immer so das Xbox 360-Overlay, wenn du einloggen. Das ist wirklich so eine Reise in die Vergangenheit. Aber es funktioniert einfach und es ist super geil, dass sie das wie rückwärts gerichtet gemacht haben und dass sie jetzt wieder Schritt machen und sagen, hey, wir schauen in die Zukunft und wir wollen, dass das, was wir heute produzieren oder was in Zukunft produziert wird, auch in 20, 30 Jahren noch spielbar wird sein. Ja, finde ich super, dass das Umdenken stattfindet. Das ist echt super absurd. Das ist echt nur in Games, dass wir das Problem haben, oder? Dass Sachen einfach verschwinden oder nicht mehr kompatibel sind mit Hardware. Weil ein Film ist einfach ein Film, den kannst du auf allem abspielen, unabhängig von Hardware. Und Games sind halt irgend so etwas Spezielles, wo so bedroht ist, vor allem die kleineren Sachen, die dann halt einfach in Versenkung verschwinden und nie mehr wieder spielbar werden sind. Und das ist schon cool, findet jetzt zumindest auf der Ebene ja bei Xbox so ein Umdenken statt oder Priorisierung statt von diesem Thema, sagen wir es mal so.
Absolut. Genau, mal schauen, was da rauskommt. Kann man ja optimistisch sein. Also, dann du hast schon Fallout angekündigt, dann gehen wir jetzt gerade mal weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Auf Amazon Prime läuft derzeit Fallout, respektive sie haben es gerade in einem Ratsch haben sie gerade all die 8 Folgen rausgelassen. Und wir besprechen sie übrigens im neuen Podcast Spoilerfabrik, wo ihr eben, wie gesagt, auch in diesem Feed seht, aber eben dann könnt ihr separat abonnieren. Ich glaube, ich sage am Schluss im Podcast nochmal etwas, wie wir das mit diesen Feeds weitermachen, damit ich das nicht da muss machen. Und genau, wir haben schon ein paar Folgen gesehen, der Domi, ich und der Luca. Du, Flo, hast noch nicht reingeschaut?
Nicht wirklich, nein, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich bin nicht wirklich dazugekommen.
Gang mir aus den Augen.
Bitte aus dem Podcast. Genau, und ja, wir haben es geschaut und ich glaube, wir haben sie alle sehr, sehr cool gefunden. Und vielleicht, Luca, wolltest du mal kurz vielleicht das Wichtigste zusammenfassen? Wir müssen ja nicht in die gleiche Tiefe gehen, für das haben wir ja noch einen Podcast mehr.
Ja, eben genau, wir gehen nicht in die gleiche Tiefe. Das ist tatsächlich etwas, was wir schon gefragt wurden.
Vor allem nicht spoilern, oder?
Nicht spoilern, genau. Wir sind gefragt worden, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Spoilerfabrik und dem jetzigen Techtelmechtel-Podcast? Der Unterschied ist eben, dass wir in der Spoilerfabrik bei Filmen, Serien und Games tatsächlich so intensiv darüber diskutieren und in die Tiefe gehen, dass man halt spoilert. Das ist wirklich perfekt für alle, die Film, Serie und Games, also wo das Zeug halt schon gesehen oder gespielt haben und einfach nochmal mit uns wollen, Revue passieren lassen, unsere Meinung dazu wollen hören oder die ein oder andere Hintergrundinfo dazu wollen mitbekommen. Das da hingegen, was wir da machen im Techtelmechtel-Podcast, das ist wirklich ein Film- und Serien-Tipp. Das heisst, wir besprechen die Sachen, aber wir spoilern nichts. Vielleicht etwas, was man im Trailer schon gesehen hat, zur Veranschaulichung, aber grundsätzlich eigentlich macht man da keinen Spoiler. Das ist wirklich nur Tipps. Und ja, Fallout ist ein absoluter Tipp, würde ich sagen, wenn nicht sogar eine der wärmsten Empfehlungen vom Jahr. Für die wie ich jetzt, die das Game tatsächlich nie gespielt haben oder total hinter dem Mond leben, also auch ich. um was geht es bei Fallout? So kurz und knapp zusammengefasst. Die Menschheit hat sich in Fallout im Jahr 2077 nach einem nuklearen Megakrieg fast komplett ausgelöscht. Die Geschichte von der Serie selber, die spielt aber 219 Jahre nach dem Krieg. Dort leben die meisten Menschen in so unterirdischen Bunker, den sogenannten Walls. Dort warten sie quasi darauf, dass die Strahlung an der Oberfläche genug sinkt, damit sie wieder rauskommen können und dieser kaputten Welt eine neue, blühende Ära zeigen können, wo Fortschritt, Wohlwollen und Anstand regieren. Also voll Utopia. Weil was ich eben damals in diesem Krieg nicht in so einem Bunker hätte können retten, das beherrscht jetzt eben die Oberfläche und das ist vor allem Anarchie, Chaos, mörderische Gangs, paramilitärische Organisationen und sonstiges mutiertes Gedöns, das von der Strahlung da hingekraft worden ist. Oder? Und mit in dieser Welt haben wir unsere drei Protagonisten, die Lucy aus dem Vault, also die kommt aus so einem Bunker, die ist Vault-y. Auf der Suche. Vault-Dweller, und die ist auf der Suche nach ihrem Vater. Der Maximus von der stählernden Bruderschaft, der gehört eben zu so einer paramilitärischen Organisation. Und der Ghoul, das ist das Untotsmonster sozusagen, wo wie der Maximus halt dann einem Kopfgeld nachjagt. Und ja, dass sich die Wege von diesen drei schon bald kreuzen, das ist so sicher wie ein Amen in der Kille. Und ich bin wirklich huere begeistert von dieser Serie. Und das hat vor allem zwei Gründe. Einerseits fantastische Charaktere, wo, also nicht nur Protagonisten und Protagonisten, sondern wirklich einfach alle Charaktere in diesem Universum sind super. Und das Zweite ist das Worldbuilding. Es ist wirklich sowohl optisch, sowohl die Sets als auch die Kostüme, aber auch storymäßig, was da an Lore einem mitgegeben wird. Sogar für mich, wo ich Games nie gespielt habe, bekomme ich irgendwie so viel mit und habe das Gefühl, ich kenne nach wenigen Folgen die Welt schon ziemlich gut, oder ich habe so Bock drauf, mich noch tiefer in die Welt zu begeben, und es ist wirklich so einfach, bei Folge 1 anzufangen und von der ersten Sekunde an total in die verrückte und absurde Welt einzutauchen. Mich hat es total umgehauen. Ich weiss nicht, bei euch eben, wir haben es jetzt ja schon ein bisschen besprochen, haben wir mitbekommen, auch Tommy und Phil, wie sagen die mal, was haltet ihr davon als Game? Ihr seht es ja mehr aus der Game-Perspektive, ihr habt es ja auch gespielt.
Voll, und ich bin sehr froh, dass du es als nicht-Game-Kenner von Fallout, dass es auch so cool hast gefunden, weil es ist immer schwierig zum Einschätzen, ob man es jetzt nur geil findet, weil man die Games auch kennt und die ganze Zeit so ist wie das Meme mit dem Leonardo DiCaprio, wo er sich so gegen Führer lädt. Das kenne ich aus den Games, das kenne ich. aber in dem Fall hat es also ein bisschen Appeal, wenn man die Games nicht kennt, und das finde ich cool. Und als Game-Fan finde ich es wirklich super, super umgesetzt, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und du merkst, dass die Leute dahinter waren, wo das Ursprungsmaterial nicht nur kennen, sondern so wirklich lieben, habe ich das Gefühl. Und ich finde auch alles, wie du gesagt hast, oder, von den Charakteren, über die Art und Weise, wie der die Welt erklärt wird. Und die Story finde ich auch erstaunlich, ich würde es jetzt nicht komplex nennen, aber ich finde sie mehr geschichteter, als sie erwartet haben. Also es passiert mehr, es gibt mehr Mystery, es gibt Sachen, wo du fragst, okay, wo führt das jetzt her, es gibt unerwartete Wendungen. Das hätte ich zum Beispiel komplett nicht erwartet, hat mich positiv überrascht. Und ich finde echt das Gesamtpaket, eben so die einzige Atmosphäre, die ich aus den Games kenne, erfahre ich jetzt nochmal in nicht interaktiver Form. Die komische Mischung zwischen dem Humor und der übertriebenen Gewalt, die man sieht, und dem 50er-Jahr-Vibe, dem retrofuturistischen Vibe mit dieser postapokalyptischen Atmosphäre. Ich finde es wirklich super umgesetzt, und man spürt auch, da ist das Production-Budget dahinter. Es fühlt sich wie eine teure Serie an, weißt du, was ich meine? So wirklich, da merkst du, das war ihnen wichtig, dass es gut kommt. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt 4 Episoden geschaut. 4 Episoden schauen wir noch und besprechen sie dann nächste Woche noch im Spoilercast. In der Spoilerfabrik. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es her wird führen.
Ich bin jetzt gerade aufs Nase am Laden.
Hast du, Flo, hast du das mal gegamed? Irgendeins?
Fallout 4.
Okay. Dann, eben, genau, dann kennst du sie auch ein bisschen. Hey, ich habe eben auch gefunden, ich finde es sehr super, wirklich von der Welt, wenn die Welt cool findest, und ich bin eigentlich auch immer Fallout-Fan gewesen, dann kommst du hure Lust über einfach die Games wieder zu spielen, weil das Verwüstete, das apokalyptische Setting so gut einfängt. Und eben, wir haben im Podcast, in der Spoilerfabrik vor allem darüber geredet, über die eine Stadt, die man dort sieht, die ist so geil inszeniert. Und in den Games gibt es die, haben wir gesehen, so die zusammengeflickten Städte, weil halt eben alles kaputt ist, dann improvisiert man halt aus irgendwelchen Bussen und sonst Fahrzeugen und irgendeinem improvisierten Ort. So geil, wirklich, du kannst dich nicht satt tun an dem. Mhm. Und dann natürlich genauso, schau mal, das kenne ich, das Medikament, die Flasche, der Bobblehead, der Flipperkasten mit den Bobbleheads und so. All das ist lustig. Ich finde, die Figuren sind toll. Sind schön, eben, ich habe sie wirklich so ein bisschen den guten Bad und den Ugly genannt, wenn sie so ein bisschen die drei sind. Und Ich finde natürlich toll, eben die Mischung aus lustig und wirklich expliziter Gewalt mit Köpfen vertätschen und so. Also wirklich, da ist gar nicht zimperlich.
Ja, es ist wirklich so geil gemacht. Das haben wir ja in der Spoilerfabrik so ein bisschen besprochen, dass wahrscheinlich, oder die Macher und Macherinnen, die haben sich wirklich überlegt, die drei Spielstile, die man in diesem Game kann haben. Und das haben sie dann sowieso personifiziert in diesen drei Figuren, der Good, der Bad, der Ugly sozusagen. Und trotzdem finde ich, sie sind alles andere als eindimensional. Also all diese Figuren, die Lucy, der Maximus und der Ghoul, haben mehr als nur die erste Schicht, die man sieht, wo man das Gefühl hat, ja, Klischee, die ist, dass die Lucy ist das Dümmchen aus dem Bunker, wo keine Ahnung hat, was da oben abgeht und jetzt ist sie völlig... Nein, auch sie zeigt sich dann mit der Zeit doch sehr lernfähig und tougher, als sie aussieht, aber alles sehr schön organisch entwickelt, nicht einfach nur, damit man es hätte. Also wirklich, man hat sich viel überlegt, man hat eine gute Story, man hat die Charaktere gut geschrieben und Tommy hat es auch schon erwähnt, wirklich jeder Dollar ist auf dem, ist in jedem einzelnen Frame zu sehen, den man für die Serie an Budget hatte. Das ist wirklich Wahnsinn. Computereffekt auch, die Monster, die mutierten Viecher, die man dann sieht und so, das sind wie sagen wir das, Creature Designs sogenannte.
So gut.
Wahnsinnig gut und detailliert und ich glaube auch wirklich auch all die Easter Eggs und so, dass für euch, die das Game gespielt haben, dass dann noch mehr noch mehr belohnt wird, aber für mich jetzt, ich habe nichts gespielt und ich habe gleich einfach an all diesen Details hohe Freude gehabt und es ist wirklich ein brutaler Scherz. Also es ist sicher nichts für zarte Gemüter, es geht recht gewalttätig zu und her. Die Gewalt ist sehr explizit, teils so fast ein bisschen Tarantino-Style. Oder ich würde jetzt sagen, nicht ganz wie The Boys. The Boys ist noch krasser. Und
das ist schon brutaler,
brutaler und teilweise auch wirklich so jenseits vom guten Geschmack. Fallout streift ein bisschen an dem, aber nicht zu fest. Also es ist, es bleibt doch sehr... anständige Serie.
Ja, es ist halt weniger, die Serie selber ist nicht so brutal wie The Boys, ist da viel düsterer, oder?
Genau.
Ja, es ist überhaupt nicht düster. Es hat ernste Momente und schon in der ersten Episode, wo man sieht, wie die Bomben runterfallen und explodieren, es ist schon bedrückend, aber eben, es ist so, der Grundton ist irgendwie viel lockerer, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ich finde es auch cool, haben sie sich entschieden, eine neue Geschichte zu erzählen mit dieser Serie und haben sie nicht irgendwie probiert, das Game wirklich wie nachher zu filmen, wie zum Beispiel The Last of Us gemacht hat. Ich finde es so geil, dass wir so komplett verschiedene Verfilmungen hatten, jetzt innerhalb von einem Jahr quasi. Eben The Last of Us, wo sich Ace zu Ace als Game gehalten hat und Fallout, wo einfach im gleichen Universum spielt, aber komplett eine eigene Geschichte entwickelt. Ich finde es schön, dass beides funktioniert und ich finde, für Fallout haben sie jetzt die richtige Entscheidung getroffen, weil eben das Universum ist so riesig und du kannst so viele Geschichten darin erzählen und das ist cool, bekommen wir jetzt drei neue Charaktere, die super sind. Ich würde am liebsten weitergehen und weiter schauen.
Selber. Genau. Vermutlich hat Todd Howard, der Game Director, einfach gemerkt, dass seine Geschichten in diesen Games immer scheiße sind. Dass es vielleicht besser ist, wenn man einen anderen erzählt. Ich habe übrigens gehört, es gilt gemeinhin, wir reden dann später über Games, aber gilt halt Fallout New Vegas als das Beste. Und das ist nicht von Bethesda, also nicht die jetzt da involviert sind. Und intern ist denen das offenbar schon auch bekannt. Und sie finden es schon nicht so geil. Wenig überraschend. Ja.
Genau, vielleicht kann ja der Nolan, der ja hier mitgeschrieben hat, vielleicht kann er das nächste Game mitschreiben, als Gegenleistung sozusagen.
Ja, das wäre so nicht. Also ich finde es wirklich, ich würde es fast auch als beste Fallout bezeichnen, aber mal schauen. Genau, das ist Fallout-Serie, läuft auf Amazon Prime. Alle 8 Folgen sind schon draußen. Und wie gesagt, in der Spoilerfabrik-Podcast, die Folgen sind auch in dem Feed. Aber sie sind eben ein eigener Feed, könnt ihr es auch abonnieren, wenn ihr nur mit ihm hören. Gut, dann gehen wir weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, bevor wir gerade mit Fallout weitermachen, haben wir noch ein anderes Game, wo der Domi durchgespielt hat. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, Children of the Sun. Um was geht es dort?
Noch mehr explodierende Köpfe gibt es da. genau, das ist ein cooles, kleines Indie-Spiel. Sie bezeichnen es, glaube ich, selber als Puzzle-Shooter. Recht eine lustige Genre-Kombination. Und es ist von einem Solo-Developer gemacht. Finde ich immer cool, wenn so ein Game rauskommt, das von einem einzigen Mensch gemacht wurde, von René Rother, Deutschen. Und es hat eine coole Spielmechanik, geniale Spielmechanik, die ich so irgendwie noch in keinem anderen Spiel gesehen habe. Und es hat mich für die 3,5 Stunden, die ich gespielt habe, also ein sehr kurzes Spiel, aber für die 3,5 Stunden hat es mich sehr, sehr gut unterhalten. Es kostet aber auch nur 15 Stutz oder so. Oder 16 Stutz oder so. Von dem her 3,5 Stunden. Finde ich okay. Genau, um was geht's? Du spielst einen Sniper und der Sniper will so eine komische, okkulte Sekte auslöschen. Also jedes einzelne Sektenmitglied auslöschen, weil die Sekte ist verantwortlich für den Tod von der Person, die dir nahe gestanden ist und du willst sozusagen Rache nehmen und dafür halt jedes einzelne Mitglied von dieser Sekte töten. Und das machst du mit deinem Snipergewehr in insgesamt 26 Levels. Und das Spezielle an diesem Spiel ist, wenn du eines von diesen Sektenmitgliedern im Visier hast, abdrückst und die Kugel aus dem Lauf kommt, dann kannst du die Kugel kontrollieren. Du kannst also ihre Richtung beeinflussen, sobald du geschossen hast.
Okay. Also eigentlich tust du ja zuerst, du siehst ein Third Person, kannst ein bisschen, du kannst...
Genau, du kannst links und rechts laufen. So, ja.
Genau, aber du kannst nicht näher ran oder genau. So. Und wenn du zielst, zumindest am Anfang, du kommst ja neue Fähigkeiten über, dann zielst du einfach mal und dann schiessst und dann kannst du sie eigentlich nicht bewegen, außer eben dann... Vielleicht später.
Du kannst, du kannst am Anfang an bewegen, du kannst einfach so die Richtung ein bisschen beeinflussen am Anfang. Also du kannst nicht...
Aber wenn sie fliegt, kannst du sie ja nicht mehr beeinflussen.
Doch, doch. Also wenn du auf den rechten Mausklick, dann machst du Zeitlupe-Modus und dann kannst
Ja genau, aber dann kann sie nur die 30 Grad oder so...
Ja, ja genau. Also du, ja. Du kannst jetzt nicht 360 Grad irgendwie sagen, sie soll irgendwo anders herfliegen, sondern so, einfach so ungefähr die Richtung, wo sie herfliegt, kannst du beeinflussen. Und das Ziel ist, mit einer Kugel in einem Level alle Sektenmitglieder auszulöschen.
Ah, okay. Daraus nur ein Schuss alle, genau. Aber mit allen anderen kannst du richtig... Also gibt es auch noch einen Grund, also im storymäßigen Grund, warum du kannst die Richtung von der Kugel...
Ich glaube es nicht wirklich. Du kannst es einfach. Du bist so cool.
Sind denn die Sektenmitglieder dankbarerweise einfach so, dass sie immer so aufgereiht rumlaufen oder so?
Eben nicht so.
Nein, genau. Es ist recht viel mit Trial and Error verbunden, weil du probierst es mal. Also am Anfang kannst du alle markieren, die du siehst. Wenn du so ein bisschen rumläufst, kannst du es markieren, sodass du dann ungefähr weißt, in welche Richtung das sie sind. Aber es kann natürlich sein, wenn du einen triffst, dass dann die Sicht zum anderen versperrt wird. Und genau, wenn du einen triffst, dann wird die Zeit komplett verlangsamt und du kannst die Kugel komplett neu ausrichten, also in 360 okay. Grad. Und du kannst dann suchen, okay, wo ist der Nächste? Wie komme ich zum Nächsten? Aber oftmals ist es halt dann versperrt durch eine Tür oder eine Wand oder irgendetwas. Und es ist mit recht viel Trial and Error verbunden, bis du wirklich den Pfad findest, wo du dann alle auf einen kannst töten.
Also wirklich ein Puzzle-Shooter.
Ja, wirklich, genau.
Trifft es eigentlich schon
es mal. Es ist wie das Spiel, das man doch früher immer alle gespielt hat, auf dem Papier, dass du musst da ein Häuschen zeichnen mit einem
ja,
Strich quasi, und so.
Ja,
auf meinen Kopfschuss.
Und
mit Kopfschuss, genau.
Mit der Zeit lernt deine Kugeln auch neue Tricks, weil die Level werden immer wie grösser und die Gegner haben auch Panzerung und es wird immer schwierig, die zu töten. Du kannst die Kugeln auch irgendwann schon verschnellern, weil nur wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit hast, kannst du zum Beispiel Panzerung durchdringen von ein paar Gegnern. Und du hast dann auch irgendwann eine Spezialfähigkeit, die wenn du so bestimmte Körperteile triffst von den Sektenmitgliedern, die blau leuchten, kannst du so eine Spezialliste auffüllen und dann kannst du jederzeit, wenn die Kugel am Fliegen ist, kannst du sie stoppen und 360 Grad neu ausrichten. Aber du hast halt so eine Spezialliste und du musst dir gut überlegen, ob du das wirklich einsetzen oder nicht. Und es macht es nicht wirklich einfacher, weil die Levels werden grösser und verwinkelter und es ist auch trotzdem später noch mit viel Trial and Error verbunden, aber es macht Spass. Es hat so ein Highscore-System, wo online ist. Schon lustig, oder? Je schneller und je mehr Headshots verteilst und so, und je schneller du durch das Level gehst, desto mehr Punkte sammelst. Dann kannst halt, wenn dich das motiviert, kannst du schauen, dass du da aufsteigst und möglichst das effizienteste oder der effizienteste Weg durch die Gegner findest.
Ich finde es ist ein mega lustiges Konzept. Es hat auch einen ganz speziellen Artstyle. Ja. So
sehr verstörend irgendwie.
Ja, genau, sehr verstörend. Und auch deine Person hat so eine Maske an und sie ist so sehr creepy. Aber eben, es ist ein cooles Puzzle. Du spielst vor allem mit einer Hand, nur mit der Maus.
Genau,
du läufst mit der Maus und du zielst mit der Maus, du brauchst nichts anderes. Und genau, Tom hat schon gesagt, das Konzept könnte man vielleicht auch noch auf andere Spiele münzen, das Einhändige.
Mensch, ja, genau. Aber nein, aber ich finde, für 3,5 Stunden kann man sagen, ist vielleicht kurz. Andererseits nur 15 Stutz und das ist ein einzigartiges Spielerlebnis, also ich würde es trotzdem empfehlen. Und eben, wenn man auf die Highscores steht und sich da aufkämpfen will, dann kann man gut irgendwie noch 2-3 Stunden zurechnen. Aber es ist wirklich cool. Würde es jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Ich habe gesehen, auf Twitter leider scheint es recht gefloppt, das Spiel. Obwohl es von Devolver published wird, wo ja bekannt sind für recht viele erfolgreiche Indie-Spiele, aber das Spiel ist anscheinend recht gefloppt. Aber ich hoffe, dass es noch ein grösseres Publikum wird finden, weil es ist wirklich sehr, sehr cool.
Es ist eben auch geil, es ist wie das Neon White, hat es geheissen. Du kannst ja dann natürlich auch bei den Leaderboards sortieren nach Freunden. Und dann ist es eh lustig, ja, wenn ich gesehen habe, wie viel Domi gemacht hat. Und dann habe ich einfach versucht, wenigstens mehr als er, weil die anderen Highscores kannst du vergessen.
Ja, genau. Also, es hat schon so in der Testphase jetzt Leute gegeben, die so absurd hohe Highscores hatten. Und die fragst mich, zum Teufel schaffst du das?
Bei Steam weißt du nie, ob es einfach cheatet, wenn man mega offene Sachen einfach bescheissen kann. Aber ja, vielleicht Early Access noch nicht. Das ist Children of the Sun und genau, kann ich
nur für PC verfügbar, genau.
Ja. Genau, und dann haben wir Fallout gespielt, Mehrzahl, obwohl vielleicht, genau, weil du hast auch schon mehrere gespielt. Ich habe eben auch, weil eben, ich habe wirklich Zerie, jedes Mal, wenn ich Zerie schaue, komme ich mega Bock über Fallout zu spielen.
Immer in diesen Szenen, wenn sie irgendwo hergeht, Lucy zum Beispiel, wenn sie aus der Wald rausgeht und dann siehst du die grosse Welt vor dir, oder wenn sie irgendwie richtig oder Hinweis bekommt, du musst da über den Hügel gehen und dann kommst du zu dieser Stadt und dann bekomme ich immer so das Gefühl, fuck, ich will selber dorthin gehen, ich will das selber erkunden.
Weil ich finde eben auch, ich glaube, wir haben es genau gleich. Für mich ist wirklich das und auch bei anderen Bethesda-Games eigentlich, was ich am geilsten gefunden habe, ist, dass es immer viele coole Sachen gibt, die du erkunden
ja.
Dass entweder hast du etwas gesehen mit dem Auge oder hast du auf den Karten etwas gesehen oder hast du etwas gehört. Sag es im Fallout 3, wo du damals gehört hast, irgendwo gibt es noch Bäume. Irgend so einen Ort gibt es Bäume. Weißt du, sonst gibt es ja nichts mehr. Es ist ja alles verwüstet und kahl, aber irgendwo gäbe es Bäume und du findest sie dann vielleicht auch. So etwas habe ich wirklich mega geil gefunden. Aber ich bin damit, das Fallout 4 war dann noch easy gewesen und wirklich 76 hat es mich komplett verloren. Hey, ich habe jetzt wirklich, ich habe eigentlich alles ausprobiert. Ich habe wirklich angefangen mit dem Fallout 4. Dann gefunden, ah ja, das sieht im Fall wirklich noch voll easy aus. Und ich glaube auch, das ist wirklich der beste Einstieg für die meisten. Aber ich habe auch dort, ich habe dann gerade die Season Pass gekauft, das war eine Aktion, wo all die Erweiterungen drin sind. Und bin jetzt gerade in die Nuka-Cola-Fabrik, das ist Nuka-Cokes, ist halt ihr Coca-Cola in diesem Universum. Und das ist eine recht lustige Fabrik. Aber es ist einfach, es ist nicht mehr so gleich cool wie früher. Ich weiß auch nicht, ob es nicht so gut gealtert hat oder hat mich einfach die Mechaniken langsam ein bisschen anödet, weil es ist doch so, die Menüführung, es gibt ja den Pip-Boy, oder eben das Gerät, das die alle am Arm haben, wo ihr Computer ist und du navigierst auch über das und das ist ja eigentlich lustig gemacht, aber das ist so eine beschissene Menüführung. Es ist alles so, oder einfach alles in Text und das macht einfach keinen Spass mit dem Navigieren und dass du musst dich immer vollladen mit allem. Du musst alles looten, weil du brauchst halt all die Ressourcen, dann bist du immer überladen. Und das Action, das Kampfsystem ist eigentlich auch, das heißt, wenn der ein Baller ist, jetzt nicht speziell der Hit, aber es gibt ja dann das Wetz, das was dann wie verlangsamt und dann siehst du so Körperteile, die mit einer Prozentzahl kannst anvisieren. Und ich auch nicht mehr so cool finde, irgendwie wie früher.
Oh, ich liebe das wirklich. Das ist so, ich bin zu 3 am Spielen und ich habe nicht gewusst, wie sehr ich das vermisst habe. Es ist so lustig und es wird einfach nicht, auch zum 100. Mal, wenn jemand abschießt, ist in Zeitlupe, finde ich es immer noch lustig, weil es so dumm übertrieben ist, wie sie dann wegspicken oder einzelne Körperteile wegsprengt werden.
Ragdoll-Ding finde ich immer noch toll, wie alles, es ist eben, dort sieht man die explizite Gewalt.
Oder auch, wie du dich aufregst, wenn jemand von 3 Meter Entfernung in diesem Watz-Modus ja. abschießen und deine Spielfigur nicht trifft. Wie kannst du es nicht treffen, Mann?
90% Shotgun, 2 Meter.
Ja,
ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mit Controller, mit der Maus triffst du ja relativ gut, aber dann verlangsamt es halt wirklich. Aber vielleicht müsste ich eben auch das 3 spielen. Ich habe dann zuerst New Vegas gestartet, weil eben das gilt als das Beste. Ich habe das auch gespielt, aber ich habe wirklich gefunden, shit, visuell im Fall. Das, Oh, das erträge ich nicht mehr. Das sieht so hässlich aus.
Das ist wirklich gar nicht. Ich weiß auch nicht, hat es auf Xbox irgendwie mehr? Also, ich habe davon gelesen, dass es auf Xbox, wenn es dort spielst, dass es eben sicher eine höhere Auflösung hat als früher und dass es mehr, also das Framerate optimiert ist oder so irgendetwas. Aber im Grunde genommen hat es ja immer noch gleich ausgesehen wie das, was du auf dem PC hast, oder?
Der Stil, die haben ja alle so einen unterschiedlichen Stil gehabt.
Ja.
Zu dem komme ich gerade noch. Ich finde nämlich, das Fallout New Vegas hat mehr so einen braunen Stich gehabt.
Und das 3 ist und, grün.
Genau, kotzgrün.
Kotzgrün, ja.
Aber irgendwie auch, das ich habe das halt ehrlich gesagt am besten gefunden. Vielleicht ist es einfach wegen dem. Aber auch vielleicht ist das Design von der Welt anders. Ich habe dann... Genau, dann das probiert, dann habe ich es 2 probiert, aber das ist so uralt, das ist noch 2D, isometrisch. Das ist echt, da musst du 3 Stunden lang einfach durchkämpfen. Genau, und dann habe ich auch noch 76 wieder ausprobiert. Du, Domi, hast es früher nie gespielt, gell?
Nein, es früher habe ich nie gespielt, weil wir es nicht kaputt machen wollten, meine Fallout-Liebe mit so einem schlechten Spiel. Und man muss sagen, als es rausgekommen ist, war es ja wirklich fast unspielbar gewesen, oder?
Also ich meine, ich habe Kollegen, die haben das gefunden, das ist voll easy, du hast einfach so ein Hirnabstellen-Game und kann man einfach monotone Tasks machen.
Wenn man andere Ansprüche hätte,
vielleicht. Ja, ich habe es wirklich nicht verstanden. Aber ich habe es auch im Fall 30 Stunden gespielt oder so.
Ah ja, okay.
Und ich habe es aber schon eigentlich nicht gut gefunden. Aber das ist, weißt du, das Rollenspiel, kannst du einfach schnell viel Zeit verloren, wenn es nicht so gut ist. Es hat keine NPCs gehabt. Es ist ein Online-Game und keine NPCs gehabt damals.
Und der Grund, der Lore-Grund ist ja, oder, weil Fallout 76 gespielt irgendwie, also mega kurz nachdem das Bombe abgeworfen wurde, irgendwie 30 Jahre oder so. Also wirklich genau, mega kurze Zeit im Vergleich jetzt zur Serie, wo 219...
Ich weiss doch auch nicht, ja, kann sein.
Und das ist der Grund, oder? Der ist die Welt halt leer, es gibt keine NPCs, die dir Quests geben und du musst so ein bisschen allein klarkommen. Aber das ist halt schon NPCs und so ein bisschen das Erkunden von Siedlungen und so ist ja schon etwas, was Fallout ausgemacht hat. Und wenn es dann komplett fehlt, im 76, schon eine echte Umstellung.
Ja. Hey, und das ist so ein... Hey, wenn es jetzt startet, eben das, du hast das Gefühl, es ist so ein Free-to-Play-Online-Game, dann habe ich gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Für das habe ich einmal gezahlt. Das kostet immer noch. Es ist jetzt aktuell, kannst du es gratis ausprobieren. Aber das kostet... Aber wenn du möchtest auf einen Server mit nur 8 Leuten, dann musst du Fallout First, musst du ein Abo, ein Monatsabo machen.
Stimmt, es gibt ja ein Abo WoW innerhalb vom Spiel, ja.
Oh. Ey, dann haupt es doch. Und du kannst natürlich jensten Shit kaufen. Dann spielst du halt auf einem normalen Server mit 24 Leuten, du kannst eh nicht wirklich etwas zusammen machen, habe ich das Gefühl. Im Endgame geht es denn das. Aber vorher läufst du einfach ein bisschen rum und vielleicht siehst du ab und zu einen, spielt nicht so eine Rolle. Siehst du auf... Ja.
Sorry, ja, ich wollte nicht unterbrechen. Generell frage ich mich, wie das möglich ist, weil ich meine, Fallout 4, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen, aber das ist etwas vom Grossartigsten, was ich gespielt habe in dem Show.
Ich habe nicht mehr so. Nachdem, ich habe wirklich glaube, weil ich schon das 3 und das 4, das 3 und das New Vegas gezockt habe, ist dann das 4, finde ich, nicht das Schlechteste von denen, aber die Story ist einfach nicht speziell gut gewesen und die Welt nicht mehr gleich geil. Sie hat einfach hübscher ausgesehen. Und dann ist es für mich schon wirklich zu viel Sättigung gewesen.
Genau, zu viel Sättigung. Ich habe jetzt gewusst, es ist zu viel in kurzer Zeit gewesen oder zu wenig, wo sich wirklich, oder die Serie hat sich nicht genug weiterentwickelt, vom 3 oder okay, vom New Vegas zum 4. So.
Genau. Ja, das habe ich halt, nicht so.
Und wenn du das vorher nicht gespielt hast, dann ist das 4 natürlich super, ja, absolut.
Ich glaube darum auch wirklich, das ist, wenn es niemand gezockt hat, ist das sicher der beste Einstieg. Ich meine, ich habe den Basisbau dort so beschissen gefunden. Null Bock gehabt, von dem hast du jetzt im 76 noch mehr. Aber was mich dort noch mehr stört, im Fall, ich finde, es ist auch so ein richtig grusiges Game. Ich finde, die haben so ein komisches Design gewählt. Also, wenn du, der vor allem Start ist, es ist so bunter als die anderen, was ja auf eine Art gut sein könnte, aber irgendwie die Farbe, Kombinationen, finde ich es nicht so grusig. Es hat dann, weißt du, wirklich, es hat Bäume, oder? Nur so grüne und rote, und das passt überhaupt nicht zusammen. Ich finde, es ist richtig grusig. Also, das sieht für mich aus, als jemand angekotzt. Und dann so ein bisschen braun und rot und grün.
Ja, ich habe jetzt etwa eine Stunde gespielt gehabt, und dann habe ich lieber mein kotzgrüne Fallout 3 vor 2000.
Das ist wenigstens konsistent.
Genau.
Ey, und eben, ich weiß auch nicht, ich habe wirklich das Gefühl, für mich ist das Spielprinzip ein bisschen veraltet. Einfach, du läufst einfach rum, du grasest jeden Raum nach Millionen Loot ab, bist ständig überladen, weil bei dem ist es Online-Game, da kann ich mir nicht mein Gewicht einfach cheaten und auf 5 Tonnen. aber du musst ja immer alles sammeln, du brauchst um alles flicken.
Und du musst es immer abladen zwischendurch.
Das mache ich einfach nicht. Und dann habe ich das Gefühl, und ich habe jetzt auch mit ein paar solche Quests gemacht, wo Leute quatschen, Es war einfach auch storymäßig nicht so spannend gewesen. Aber ich glaube, es hat es immer noch. Und ich glaube, wenn du noch nicht so viel gespielt hast, dann hat es immer noch viel Zeug zum Entdecken. Ich weiß einfach, ich hoffe einfach, wegen eines in 10 Jahren, wenn dann, glaube ich, das 5 kommt, ich glaube, es wird noch so viele gehen.
Genau, zuerst kommt ja die Elder Scrolls und nachher haben sie erst gesagt, kein Fallout 5, weil sie absolut nicht verstehen, sie können das irgendwie outsourcen und irgendjemandem geben oder irgendetwas machen jetzt, wo die Serie draussen ist. Das Interesse ist ja da oder all die Spiele werden jetzt mega gespielt auf Steam und auf Konsolen, sieht man das Nutzerzahlen aufgehen. Es ist ja eine verpasste Chance, dass man nicht irgendwie, zumindest im gleichen Jahr irgendetwas angekündigt hat, dass so ein neues Game kommt. Oder ein Remake. Remake ist ja in von diesen Xbox Leaks, ist ja ein Remake drin gewesen vom Fallout 3. Das wäre perfekt. Das wäre ein super Spiel gewesen, das man kann remaken kann. Aber mich würde noch interessieren, Luca, jetzt, wo die Fernsehserie so gepackt hat, hast du auch Lust, eines der Games auszuprobieren?
Hey, ich habe ein paar YouTube-Videos angeschaut, zum schauen. Also eigentlich habe ich schon gedacht, ja, vielleicht game ich mal eins. Und dann habe ich aber ein paar YouTube-Videos angeschaut und man hat halt schon gemerkt, dass die recht alt sind, teilweise. Und ja, wenn es wirklich so derart alt ist, dann reizt es mich irgendwie wieder doch nicht so. Also müsste irgendein Remaster mal kommen oder so, weil dadurch, ich bekomme immer wieder mal so Games empfohlen von Kollegen, wo sagen, ja, weißt du, damals irgendwie, keine Ahnung, Kingdom Hearts ist eines der besten.
Kingdom
und so
Hearts,
und so.
Oh
The Witcher 3.
Oder hat The Witcher 3. The Witcher 3. Habe ich auch. Es gibt ja sogar ein Remaster. Ich glaube, ich habe es probiert, davon zu spielen, bin irgendwie nicht so reingekommen. Und alle sagen, das ist das grossartigste, eins von der grossartigsten RPG ever made. Ich weiß auch nicht.
Das Kampfsystem ist einfach weg.
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall.
Weißt du, das Lustige ist jetzt, weil ich sage, Fallout 4 ist ja nicht so alt. Und er schaut auf das Release-Out. Aber es ist gleich 2015, also fast schon 10 Jahre.
Eben. Also das Fallout 4 ist noch das, wo der Grafiker am ehesten gesagt hat, ja, das könnte man noch vorstellen. So, sonst das Fallout 3.
Genau, und im Fallout 4 gibt es ja nächste Woche das Next-Gen-Update. Also du würdest wahrscheinlich auf PS5 spielen, oder?
Ah, siehst du nur, ja.
Dann wird es nächste Woche ein kleines, es ist nicht ein riesiges Update, aber bessere Framerate, bessere Ladezeiten und so.
Okay. Aber Texturen und so wird auch alles upgraded, oder?
Da würde ich nicht viel erwarten. Nicht, oder? Nein, da wird
auch eine Auflösung allgemein vom Spiel wahrscheinlich auch.
Also sagen wir so, wenn jetzt ein neues Fallout-Game würde rauskommen, ein neues, ich glaube, ich wäre recht pumped dafür. Das würde ich mir dann gerne
Aber wirklich, wenn du es nie gezockt hast, habe ich im Fall schon das Gefühl, also ich glaube, dann kann man es 4 schon noch gut zocken.
Ich glaube so, ja.
Das, weißt du, eben, klar, hat jetzt nicht eine überragende Story, aber es hat viele so kleine Sachen, die cool sind und wenn man es halt nicht schon irgendwie zum vierten Mal erlebt hat und wirklich den ganzen Grind sozusagen immer wieder durchgemacht hat, ich glaube, dann ist es eben auch erfrischend neu, weil dann sind all die Waffen neu. Ich meine, es gibt einen Fatman, wo du Mini-Atombomben schiessest. Ich meine, das ist einfach geil. So Zeug ist super lustig, oder? Und wenn man es nie gemacht hat. Also ich sage einfach, ich habe das Gefühl, das ist schon ein Versuch wert und ich glaube, du würdest es schnell merken.
Ob es dir passt oder nicht, ja.
Vor die hölzernen Gesichter kennst du ja.
Es ist jetzt im PlayStation Store gesehen, das ist nur für 5 Stutz verfügbar. Und ich glaube, auf Steam ist ja auch irgendein Fallout-Sale, oder? Also ich glaube, das haben sie gut gemacht, dass sie alles abgesetzt haben jetzt. Also
passend zum Start.
Genau, Einstiegshürde ist relativ klein, sage ich mal.
Ja. Genau. Hey, und dann, ich habe dann eben noch die Fallout-Likes ausprobiert, eben, weil ich einfach irgendwo den Fix braucht. Dann habe ich Rage Eis installiert, das ist ja noch von It, das ist auch so ein postapokalyptisches. Er ist zu alt, ist wirklich nicht gegangen. Hat noch die gleichen Probleme mit Texturen wie damals, habe ich gefunden. Das schlage mich nicht um. Rage 2 installiert. Das ist noch geil, das sieht richtig gut aus. Dort ist noch viel mit Autos und so. Also das kann ich wirklich noch empfehlen. Die Action ist einfach mehr wie Doom, das Moderne.
Mhm.
Also ja, du kannst so... Ballerisch Monster runter, dann kannst du den Overdrive-Modus aktivieren und dann wird alles farbig und dann ballerisch noch stärker. Das Fakt noch. Da hat mich damals wieder auf anschiessen, was dann heisst. So, jetzt an diesem Ort kannst du noch 3 Kisten finden. Piep, piep, da hinten ist es näher, noch ein bisschen näher. Vielleicht ist sie da oben. Hey, nein, da kommst du schon den Zustand über. Wirklich. Und dann habe ich Mad Max noch gespielt. Hat das einer von euch noch gezockt? Das ist überraschend gut.
Also. Ich aber auch gut gehört, vor allem für das, dass es halt ein lizenziertes Spiel ist, oder?
Hey, mega, das finde ich, das ist auch so ein imperfektes Spiel, weil es einfach, weißt du, so ein bisschen das, wenn du rumlaufst, das Kampfsystem ist so ein bisschen Button-Mashing und du musst nämlich durch so, relativ lang darfst du nicht sterben, sonst musst du die ganze Basis nochmal befreien vor Gegner. Aber es hat eine mega geile Welt, also die Wüstenwelt haben so geil angebracht und wirklich die Mad Max geht es darum, dass dein Auto wirklich, das ist das Heiligtum. Und das bringt es mega gut über, dass dein Auto ist wirklich geil. Das kannst du huren pimpen mit so Spikes und dann kannst du so Karawanen überfallen. Das ist, wirklich geil. Und dann kommen so riesige Sandstürme und du musst verstecken. Sieht immer noch recht okay aus. Und das kann ich sonst noch empfehlen. Und was immer noch super aussieht, ist Metro Exodus. Vor allem vom PC haben so ein, ich weiß nicht, wie es heisst, aber einfach halt noch so ein Update rausgegeben mit DLSS, Raytracing. Und das spielt auch Apokalypse, aber in Russland. Nimm bist nicht mit dem Metro. Und ja, wirklich visuell hure geil. Und hast auch so ein bisschen Open World, wo du schon mal laufen und Zeugs zusammensuchen. Das spiele ich vielleicht noch ein bisschen weiter. Das ist noch.
Aber man muss schon sagen, oder keines von diesen Spielen hat jetzt so eine vergleichbare Atmosphäre, wie es Fallout hat, mit dem Retro-Future 50er-Jahr-Vibes und der komische Kontrast zwischen Humor und Gewalt, oder? Das ist schon recht einzigartig, was Fallout
hat. Ich habe wirklich lang gesucht. Ich habe einfach meine Liste. Ich habe wirklich nichts gefunden, wo genau das trifft. Also zumindest auch, wenn du so etwas 3D oder Third Person suchst. Ja. Also isometrisch, finde ich, gibt es ein paar. Da gibt es so die Wastelands-Serie, schon die direkt ist, weil die ist ja, glaube ich, von denen, die auch die ersten beiden Fallouts gemacht haben. Ah, okay. Zumindest eins von denen. Darum, die haben die Vibes, absolut. Das heisst, wenn du das geil findest, kannst du das zocken. Und dann gibt es noch, ich glaube, Dust Storm oder etwas mit Dust, wo auch aussieht wie Wasteland. So isometrische, finde ich, gibt es ein paar. Die haben wirklich so ein bisschen die Stimmung. Ist vermutlich halt auch ein bisschen einfacher, günstiger zu machen, oder? Als ein 3D-Game. Aber ja. Ja, wie gesagt, viele haben wir durchgezockt. Und genau, was ich vorher angekündigt habe, so wegen diesen Podcast-Feeds, das tun wir in der nächsten Woche. Ich muss mal schauen, wie schnell ich mit dem bin, weil wir müssen alles zusammenlegen und so und mit Apple und Spotify und mit den Hosters. Aber unser Ziel ist, dass wir werden den Techtelmechtel-Feed, den, wo ihr jetzt die Folge hört, den tun wir dann umbenennen in Digitech-Podcast, sehr wahrscheinlich mit neuem Logo und so. Aber könnt ihr einfach weiterhin dranbleiben, wenn ihr einfach alle Podcasts weiterhin wollt. Da kommen dann einfach alle rein. Also das heisst, der Techtelmechtel, angefressen, wo unregelmäßiger kommt. Spoilerfabrik, wo auch ein bisschen unregelmäßiger kommt.
Einmal im Monat.
Okay, gut. Ja, das ist regelmäßig. Und künftige würden auch da reinkommen, oder? Also wenn wir dann irgendwann noch mehr machen, würden die auch da kommen. Aber das so schnell kommen sicher nicht jetzt noch neue dazu.
Wir könnten einen Podcast machen, wo wir einfach nur über Preiserhöhungen reden.
Ja, ich glaube,
es hat Potenzial.
Money Talk.
Da gibt's jede Woche haben wir da eine neue Folge, glaube ich.
Das stimmt schon.
Ja, das ist unfassbar.
Genau. Aber genau, das wird in der Digitech Podcast Feed, nehme ich an, wird man dann nennen, wo dann wirklich einfach alle von Digitech drin sind. Und die separaten, die haben wir alle schon, der Techtelmechtel, den bin ich jetzt eben noch am Aufsetzen. Ich muss das Ganze transferieren. Dann könnt ihr den auch separat abonnieren, wenn ihr nur den möchtet. Spoilerfabrik gibt es schon separat und Angefressen gibt es auch schon separat. Das heisst, es gibt nachher eigentlich 4 Podcasts als separate Feeds oder ihr abonniert wirklich auf den einen, wo einfach alles drin ist.
Abonniert einfach alles.
Ja, genau.
Alle doppelt und dreifach zur Sicherheit. Genau.
Alle Feeds.
Genau. Falls wir mal etwas vergessen oder so.
Genau. sonst könnt ihr auch gerne Feedback schicken, wenn ihr irgendwie sonst noch Inputs habt. Am Ende denkt, das ist, glaube ich, die beste Lösung für alle. Also eben, wie gesagt, ihr könnt sonst immer sehr gerne Feedback schicken, wenn ihr ein paar lustige Fragen habt oder vielleicht dann eher noch irgendeinen Kommentar zu etwas, wo wir vielleicht auch mal vorlesen in der Sendung. Machen wir sehr gerne. podcast@digitech.ch. Da müssen wir dann auch mal langsam ein paar neue E-Mails aufsetzen, habe ich das Gefühl. He?
Angefressen at Digitech gibt es schon.
Streber. Gut. Also komm, mit dem verabschiede ich mich und sage Flo und Luca und Tommy, danke vielmals fürs Mitmachen, allen fürs Zuhören. Tschüss miteinander.
Tschüss. Ciao.